ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Eine Migrationsgesellschaft muss den Umgang miteinander einfach lernen. Im ganz Kleinen bedeutet das auch mehr Nachbarschaft, dass man im Haus einfach mal die Nachbarn kennt. Wirklich auch mal fragt, wie es einem geht. Oder anbietet mal mit dem Hund Gassi zu gehen. Also alles, was gefühlt alle aus ihrer Kindheit und Jugend kennen, aber jetzt nicht mehr erleben, das müssen wir nochmal lernen. Also dass man im Sozialraum, Schule füreinander da ist, in den religiösen Gemeinschaften, dass man das Für mehr im Blick hat als das Gegen.
Zustromungsbegrenzungsgesetz. Klingt nach Geo oder Physik. Der Kanzlerkandidat der Union hält es für das politisch Richtige, dass er auch mit den Stimmen der Falschen noch vor der Bundestagswahl durchsetzen wollte. Zustromungsbegrenzungsgesetz. Das ist die Fortsetzung eines Denkens, das die Migration von Menschen für die Mutter aller Probleme hält. Auch so eine merkwürdige Formulierung der Union nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz 2018. Im Wahlkampf gilt die Migration als größtmögliches Problem, während gleichzeitig die politische Mitte sehnsuchtsvoll beschworen wird. Migration und Mitte, entweder oder? Darüber spreche ich heute mit Derwisch Hisarci. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIGA. Er ist studierter Pädagoge, arbeitete als Lehrer, war Aufsichtsratsvorsitzender der türkischen Gemeinde zu Berlin und Antidiskriminierungsbeauftragter der Berliner Senatsverwaltung. Seit vielen Jahren engagiert er sich für die muslimisch-jüdische Verständigung in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir haben ja im zweiten Gedanken immer zwei Experten mit verschiedenen Perspektiven zu Gast, aber leider musste Steven Anpalagan kurzfristig wegen Krankheit absagen. Wir wünschen ihm alles Gute und bestreiten diese Sendung zu zweit. Mein erster Gedanke, Herr Hisarci, Zustromungsbegrenzungsgesetz, ich habe es schon angedeutet, ist für mich ein unmöglicher Begriff. Menschen bilden keine Ströme, Menschen migrieren aus Gründen. Und meiner Meinung nach verdeckt dieser Begriff, worum es eigentlich geht, und er schürt zugleich Angst, denn bei Zustromung denkt man an Überflutung oder auch an Stromschlag. Was sagen Sie zu diesem Begriff?
Ich finde den auch schrecklich. Also unabhängig davon, dass das ein endlos langes Wort ist und sehr schwer zu schreiben und auszusprechen, finde ich auch die Problematik, dass man nicht auf Anhieb weiß, was das soll, worum es geht. Sie haben es in der Anmoderation beschrieben, ist das Bio, ist das Physik, ist das Geo? Ich habe vor allem ein Problem mit dem Begriff, weil dahinter ein Hauch einer Entmenschlichung dargestellt wird, weil wir nicht mehr von Menschen ausgehen, die aufgrund von Krieg, Naturkatastrophen und anderen Gründen vielleicht ihr Zuhause verlassen müssen, ihre Heimat verlassen müssen und bei uns Schutz suchen. Gleichzeitig aber auch unabhängig von diesen Schutzfaktoren gibt es ja hier Bedarfe für Einwanderung. Wir wollen und müssen ein attraktives Land sein für Menschen, die hier eine Zukunft für sich sehen und für ihre Familien, damit die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft eine Alternative hat für die demografische Entwicklung in diesem Land, also in Deutschland. Und wenn man das mit einem Zustrombegriff versucht zu beschreiben, dann verbarrikadiert man quasi, indem man eine politische Haltung deutlich macht, die nicht dafür sorgt, dass Deutschland attraktiv ist. Und ich denke, wir brauchen eine überzeugende Haltung in dieser Sache und die muss menschlich sein.
Wir sprechen heute am 5. Februar 2025 und vor genau einer Woche, da stimmten CDU und FDP und die völkische AfD über das Zustromungsbegrenzungsgesetz ab. Der noch Kanzler Olaf Scholz, der ließ danach auf Social Media seine Follower wissen, Zitat, dieser Tag wird sicherlich von manchen als historisch beschrieben werden. Also ich muss sagen, dass ich die politische Sprache von Olaf Scholz, die da auch so vage bleibt, nicht unbedingt vermissen werde, wenn er nicht mehr Kanzler sein wird. Herr Hisatschi, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Ich war fassungslos, denn ich bin an dem Tag aus einer mehrtägigen Reise aus Auschwitz zurückgekommen. Ich war das erste Mal dort, anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Ich war Teil einer US-amerikanischen Delegation und durfte vor allem eine Person damit begleiten, Ruth Cohen, die als Kind in Auschwitz-Birkenau war. Und jetzt nach über 80 Jahren zum ersten Mal am Ort des Schreckens war. Und es war eine sehr intensive Zeit für mich in Auschwitz. Und dann habe ich noch über die Nachrichten mitbekommen, dass es eine Gedenkstunde am Mittwoch am Vormittag im Bundestag gab. Wohl auch sehr bewegend und eindrucksvoll. Und als wir dann in Berlin gelandet sind, hatte ich dann die Eilmeldung, was im Bundestag quasi abgestimmt wurde und entschieden wurde. Und das war ein Schlag ins Gesicht für all die Menschen, die gerade in diesen Tagen für gesellschaftlichen Zusammenhalt sich stark machen, ein historisches Bewusstsein vermitteln möchten, im Sinne von, wie die Amerikaner das vor allem sagen, Lessons learned, dass man aus der Geschichte lernt. Und aus der Geschichte lernen bedeutet in diesem Zusammenhang natürlich auch immer die Demokratie stärken. Jeder rechten Entwicklung Paroli bieten. Und das haben wir nicht geschafft. Und das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Tag, dieser Mittwochabend.
Würden Sie auch sagen, es ist ein historischer Tag?
Das ist schwierig, solche großen Begriffe zu benutzen. Das wird die Zukunft zeigen, ob das ein historischer Tag sein wird. Ob das quasi eine Zäsur der politischen Entwicklung der Bundesrepublik darstellt, ob es dieser eine Tag sein muss oder ein anderer Tag. Und wenn das so ein historischer Tag gewesen sein sollte, was haben wir in den darauf folgenden Tagen gemacht? Was ist Stand jetzt? Was wird in den nächsten Tagen und Wochen passieren? Also ich denke, als jemand, der auch Geschichte in der Schule unterrichtet hat als Lehrer, arbeiten wir vor allem mit solchen bestimmten Tagen. Ob dieser Tag ausreichend ist für so eine große historische Markierung, das kann ich heute noch nicht sagen, aber war es ein Tag, der vielen ein Schlag ins Gesicht war und auch wirklich so tief in die Magengrube, dass man gefühlt noch einmal mehr verzweifelt war, hoffnungslos und ohnmächtig. Also das war schon ein besonders harter Tag für alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land. Und ich glaube auch, dass das ein harter Tag gewesen sein muss für Herrn Merz und auch seine Kolleginnen und Kollegen da in der Fraktion. Sie können nicht glücklich sein, dass am Ende vor allem die AfD da geklatscht hat, gejubelt hat und sich in Siegesruhm posiert hat. Das kann auch bei Herrn Merz nicht spurlos vorbeigegangen sein. Also das hoffe ich zumindest. Wir müssen Wege finden, wie die demokratischen Parteien zueinander finden, statt sich nur noch aneinander abzureiben und über Schuldzuweisungen und Vorwürfen quasi das gemeinsame Handeln unmöglich machen. Darin sehe ich eine große Gefahr und gleichzeitig auch die Chance, dass eben kein historischer Tag wird.
Man hat ja das Gefühl, dass die historischen Tage oder Ereignisse, die Zäsuren darstellen in unserem Alltag, sich häufen in letzter Zeit. Und natürlich gehören auch die jüngsten Anschläge in Deutschland dazu. Wir erinnern uns maßgeblich zur heutigen politischen Debatte hat der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg geführt. 20. Dezember 24. Ein Autofahrer rast in die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt. Und das erinnerte natürlich an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin 2016. Wie beurteilen Sie diesen Anschlag?
Aus einer tiefen menschlichen Überzeugung heraus erschüttern mich diese Anschläge, weil Menschen werden verletzt, Menschen sterben Menschen verlieren ihre Liebsten und müssen dann lange damit umgehen. Also bevor ich in eine politische Analyse gehe und über Sicherheitsmaßnahmen bis hin zu Innenpolitik und das Regeln oder Begrenzen von Einwanderung spreche, muss man erstmal festhalten, da werden Menschen verletzt, aus dem Leben gerissen. Und die Folgen von so einer Katastrophe nach so einem Terroranschlag enden ja auch nicht über Nacht, sondern dauern lange an. So etwas bewegt und beschäftigt mich immer sehr lange. An dem Tag war ich selber mit meiner Familie hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe selber auch früher mal in Magdeburg studiert, habe also auch eine persönliche Verbindung, Beziehung dorthin, beschäftige mich seit fast 20 Jahren auch mit islamistischen Extremismus, religiös begründeten Extremismus, also alle Themen kommen da auf persönlicher, individueller, emotionaler, aber auch professioneller Ebene zusammen und das muss man erst einmal aushalten, sortieren, einordnen und dann versuchen mit klaren Gedanken darauf eine Antwort zu finden. Und das fiel mir, um ehrlich zu sein, schwer, denn ich liebe Weihnachtsmärkte. Schon als Kind, wo ich am Richardplatz in Neukölln aufgewachsen bin, haben wir einen historischen Weihnachtsmarkt seit vielen, vielen Jahren. Und als Kind habe ich da auf der Bühne Weihnachtslieder gesungen und habe Schokolade bekommen. Und jetzt gibt es einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt. Und wer bin ich? Bin ich jetzt ein Moslem mit türkischen Wurzeln, der eher als fremd und als Gefährdung gesehen wird und der sich irgendwie erklären und rechtfertigen muss? Bin ich jetzt der Experte, der sich mit diesen Themen lange befasst und ein Analyseangebot machen könnte? Oder bin ich ein Durchschnittsbürger aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, der sich Sorgen macht, Ängste hat und gleichzeitig auch wünscht, dass es sich zum Positiven verändert? Also diese politischen Statements, klare Kante, jetzt muss was getan werden, es muss sich was verändern, das klingt ja auf Anhieb immer gut. Nur wenn man nur das sagt und nicht liefert oder nur das sagt und etwas liefert, was am Ende sogar kontraproduktiv ist, und das sind solche Vorstellungen wie Zustrombegrenzungsvorstellungen, weil sie ja nicht solche Anschläge und Attentate verhindern könnten, sondern insgesamt jetzt man sich Gedanken macht, in was für einer Gesellschaft leben wir, wer lebt unter uns, wer sind die anderen. Und wir haben also erneute Integrationsdebatten, die eher Menschen zu anderen machen und nicht zum gesellschaftlichen Zusammenhalt führen, nicht zu Miteinander und zu Austausch und Verständnis führen, sondern eher so nebeneinander, bis hin zu einem Gegeneinander, was erfüllt ist dann auch mit Hass. Sie haben eine kurze und kleine Frage gestellt. Ich habe länger darauf geantwortet, aber ich denke, Sie nehmen wahr oder spüren, dass diese Themen mich sehr, sehr beschäftigen.
Auch mich hat der Anschlag in Magdeburg nochmal persönlich getroffen, denn das ist die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Und kurz darauf, jetzt am 23. Januar 2025, attackierte ein Mann aus Afghanistan eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg. Und da hat Friedrich Merz dann gesagt, das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Meiner Einschätzung nach beobachten wir hier wie da, wenn wir diese beiden Anschläge jetzt genauer betrachten, in erster Linie ein Versagen der Sicherheitskräfte, der Behörden. Denn beide Anschläge hätten, wenn man bestimmte Zeichen, Gefahren, die schon angekündigt waren im Zusammenhang mit den Attentätern, ernst genommen hätte, hätten verhindert werden können. Sehen Sie das auch so?
Ja, schon aus sicherheitspolitischer Perspektive kann man davon ausgehen, dass die Behörden hier auch einen Anteil daran haben. Ob man immer dann von Behördenversagen, also ich tue mir grundsätzlich schwer, da würden wir jetzt vielleicht Herrn Palagan brauchen, der mit einer viel schärferen Zunge die Sachen auf den Punkt bringen würde. Also so erlebe ich und schätze ich ihn. Mir fällt es schwer, immer von größeren und auch kollektiveren Zuschreibungen auszugehen. Also so etwas wie, die sind schuld oder das ist ein Behördenversagen oder hier gibt es einen Fehler auf Seiten der Politik. Man muss immer genauer hinschauen, differenzieren und schauen, wer hat da etwas vernachlässigt, versäumt oder auch Fehler gemacht. Und diese Personen oder diese Strukturen müssen dann auch überprüft, hinterfragt, korrigiert, verbessert, bis hin zu auch zur Verantwortung gezogen werden. Nach dem Fall in Aschaffenburg hatten sehr viele Menschen in Deutschland das Gefühl, jetzt reicht's aber. Also genug ist genug. Irgendwo müssen wir jetzt auch was tun. Nur weiß ich nicht, was dieses richtige Tun sein soll. Denn alle, die das sagen, kommen aus einer bestimmten politischen Ecke und haben bestimmte Vorstellungen, was jetzt getan werden muss. Ob diese Vorstellungen die richtigen sind, das muss hinterfragt werden. Also ich kenne viele Menschen CDU-nah oder auch mit Sympathien zur CDU, die dann gesagt haben, ja, der Kanzlerkandidat hat jetzt klare Worte nach Aschaffenburg geäußert. Hat er. Also er hat gesagt, es reicht, das Maß ist voll. Aber was ist sein Angebot, um so etwas zu verhindern? Also wird er der Tat in Aschaffenburg gerecht? Fühlen die Betroffenen in Aschaffenburg Gerechtigkeit? Also wie geht es der Familie? Fühlt sie sich verstanden? Fühlt sie sich sicher in diesem Land? Denkt sie, dass die Politik jetzt die richtigen Schlüsse zieht und richtiges politisches Handeln an den Tag legt? Da habe ich meine Zweifel. Und deshalb, klare Worte reichen in diesem Sinne nicht. Wir brauchen von der Politik gut durchdachte, gut überlegte Lösungsvorschläge, die sie auch nicht alleine erarbeiten, sondern mit Expertinnen und Experten und auch mit Partnerinnen und Partnern. Also Alleingänge tun Demokratien grundsätzlich nicht gut. Niemand weiß alleine, was richtig oder was falsch ist. Man muss immer gemeinsam nach Lösungen suchen, weil man ja auch gemeinsam von den Problemen betroffen ist.
Wir haben ja durch die politische Diskussion und durch diese Ereignisse im Moment eine Situation, als würde Gewalt in Deutschland heute vor allem von Menschen mit dem berühmten Migrationshintergrund ausgehen. Und es wird projiziert auf diese Menschen und dabei wird vergessen, dass es so viele Formen auch in der deutschen Geschichte schon von ideologisch motivierter Gewalt gab und gibt. Denken wir an RAF, denken wir an die Morde von rechtsextremer Seite, NSU, Anschläge in Hanau oder Halle oder denken wir an den Mord an Walter Lübcke und so weiter. Müsste sich die Diskussion mehr um Verhinderung ideologisch motivierter Gewalt drehen?
Ich denke schon, denn wir kommen mit diesen Sofortreaktionen nicht wirklich dazu, nüchtern, klug, sachlich an die Probleme, die wir haben, uns heranzuwagen. Weil wir dann etwas entflammen, so einen Nebenschauplatz schaffen und dann uns in Integrationsdebatten aufhalten, die nicht wirklich zielführend sind. Also ich habe das Gefühl, wir machen uns viel zu schnell Gedanken darum, Schuldige zu finden, um das Problem deutlich zu analysieren und dann erst recht uns an Lösungen heranzumachen. Denn das ist ja mit Mühen verbunden. Da muss man ja arbeiten, die Ärmel hochkrempeln und die Köpfe irgendwo reinstecken und dann auch anpacken. Es ist viel einfacher heutzutage, einfach zu sagen, das sind die Bösen.
Und die anderen sind immer die Bösen, die sind die Schuldigen.
Korrekt. Und in der Vergangenheit könnte man das auch machen, aber wir hatten irgendwann einen Konsens in der Bundesrepublik, dass wir so etwas nicht machen. Und das verlieren wir gerade. Diese Tabus verlieren wir gerade und gewöhnen uns zu sehr daran, mit Schuldzuweisungen und mit Fremdmarkierungen und die anderen zu Bösen zu erklären, sowohl für sich selbst für Credits zu sorgen und Applaus zu bekommen, gleichzeitig am Problem und an der Problemlage nichts zu verändern und gleichzeitig auch noch quasi bestimmte Gruppen zu stigmatisieren. Also alles, was ich hier aufgezählt habe, man könnte diese Analyse noch vertiefen und auch in die Breite gehen, ist absolut nicht gut und hilft nicht zur Sache. Und es liegt an uns, das zu erkennen und zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen vernünftige Politikerinnen und Politiker, die mit Lösungsvorschlägen kommen, die überzeugend sind, die zu Ende gedacht sind und nicht einfach nur jetzt hier mal zum Dampf ablassen da sind.
Derwish Hisatschi, heute im zweiten Gedanken, der heute gewissermaßen ein Vis-à-vis ist. Die Polizei steht ja auch im Kreuzfeuer der Kritik. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich nehme es in erster Linie als Behördenversagen wahr, was in jüngster Zeit an Gewaltverbrechen in Deutschland passiert ist. Sie beraten die Berliner Polizei unter anderem. Sie arbeiten an Schulen, aber eben auch für die Berliner Polizei. Und es ist ein Beruf, der vor allem in Berlin nach meiner Wahrnehmung auch geprägt ist von vielen Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund oder Vordergrund und ist eben auch eine Zielscheibe von widersprüchlichen Vorwürfen. Die einen sagen, die Polizisten sind zu schwach, die anderen sagen, die Polizisten sind übergriffig. Wie schätzen Sie das ein?
Beide Erfahrungen entsprechen, glaube ich, der Realität. Also je nachdem, wer man ist, was man tut und was für Erfahrungen man mit der Polizei macht, können die ganz unterschiedlich ausfallen. Also wenn man einen politisch links autonomen Hintergrund hat und auf einer Demonstration mit Berliner Polizei Erfahrung macht, dann sind sie wahrscheinlich härter und aggressiver, als wenn man irgendwie Erfahrungen mit Berliner Präventionsbeamten in der Schule macht. Die sind geschult, sie sind auch pädagogisch versiert und haben einen Effekt an den Schulen und schaffen es, eine Brücke zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Das sind jetzt zwei kleine Beispiele. Also man kann pauschalisierend so nicht darüber sprechen. Doch wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass das Problem Rassismus bei der Polizei auch eine Tatsache ist, die man angehen muss, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie kann ich das so adressieren, dass niemand sich da auf den Schlips getreten fühlt, denn wir wollen ja niemanden an die Ecke stellen, sondern wollen Probleme benennen können und Lösungen dafür finden. Also es ist immer wieder derselbe Ansatz. Und da haben wir es in den letzten Jahren nicht wirklich geschafft, voranzukommen. Also um solche Schwierigkeiten und Probleme zu benennen und anzugehen, da wirken dann doch sehr schnell so Abwehrmechanismen, die dann sagen, okay, nein, diesen Schuh ziehen wir uns nicht an, wir haben hier kein Rassismusproblem und wenn, dann sind das Einzelfälle. Wenn sich aber diese Einzelfälle in einer sich wiederholenden Art und Weise häufen, dann müssen wir da genauer hinschauen und das ist zum Beispiel der Fall. Also Ihre Frage mit Ihren Beobachtungen und Bemerkungen, das schließt sich nicht aus. Also es gibt nicht die eine Wahrheit. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Polizei ist zu schwach oder die Polizei ist zu aggressiv. Es gibt Erfahrungen hier in Berlin, wo beides beobachtet werden konnte. Für meinen Eindruck, ich denke nicht, dass die Berliner Polizei oder die Polizei in Deutschland als schwach bezeichnet werden könnte. Wenn sie bei manchen Demonstrationen aus Gründen auch der Fürsorge und der Deeskalation eher zurückhaltender auftritt, kann das durchaus auch ein kluger Ansatz sein. Also das muss man immer im Einzelfall sich genauer anschauen. Aber überall, wo man von einem aggressiven Verhalten und Auftreten der Polizei spricht, da muss man genauer hinschauen, denn das darf auch nicht sein. Also die Polizei, und das dürfen wir nicht vergessen, ist immer noch in erster Linie für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger da. Und wenn da diese Wahrnehmung kippt, dann haben wir ein Problem. Also eine Demokratie ist auch nur dann stark und möglich, wenn die Institutionen stark sind, transparent sind und nicht in Frage gestellt werden. Wir haben nicht den Luxus, die Polizei in Frage zu stellen. Wir haben aber das Recht, das gute Recht, polizeiliche Maßnahmen zu kritisieren. Und das muss dann genauer überprüft werden. Und dafür gibt es auch übrigens ausreichend Strukturen innerhalb der Polizei, aber auch beim Berliner Parlament. Wir haben den sogenannten Polizeibeauftragten. Es gibt also viele und mehrere Maßnahmen, da genauer hinzuschauen. Mein Eindruck, und das ist ein Eindruck eines Durchschnittsbürgers, ist, das hält sich in Waage.
Nun erleben wir im Moment eine Situation, wo Migration als Hauptproblem, größtmögliches Problem aller Probleme beschrieben wird und gleichzeitig die politische Mitte sehnsuchtsvoll beschworen wird. Die FDP fordert jetzt einen Migrationspakt der Mitte. Sie haben es vorhin, Herr Jisatschi, schon angedeutet, dass Sie sich doch auch zur politischen, gesellschaftlichen in erster Linie, zur gesellschaftlichen Mitte zählen. Sie sind in Neukölln aufgewachsen, Sie leben heute in Charlottenburg, Sie sind Vorstandsvorsitzender einer auch international wichtigen, anerkannten NGO. Sie haben das Bundesverdienstkreuz 2021 erhalten aus den Händen von Frank-Walter Steinmeier. Zählen Sie sich zur Mitte der Gesellschaft?
Ich wüsste nicht, wo ich sonst mich zuzählen könnte. Also ich denke, sehr viele Menschen gehören zu dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft. Die wird nur halt einerseits immer diffuser, weil man nicht ganz genau weiß, was das soll und wer Teil dieser Mitte ist. Und sie wird auch von extremeren politischen Strömungen quasi beansprucht. Und deshalb muss es auch ein Engagement für diese Mitte der Gesellschaft geben. Ich zähle mich absolut zu dieser Mitte, aber nicht, weil ich einen Orden bekommen habe oder eine NGO leite, sondern weil ich hier geboren bin und hier lebe, weil ich hier Familie habe. Also aufgrund viel alltäglicherer, normalerer Geschichten bin ich Teil der Mitte der Gesellschaft. Das Problem ist, dass wir heute sagen, auch die Rechten sind Teil der Mitte der Gesellschaft. Auch die extremen Strömungen, entweder aus der linken Ecke oder aus religiösen, extremistischen Ecken, haben einen Anspruch, in dieser Mitte zu sein. Und diese Diffusität müssen wir benennen und ein Stück weit auch auflösen. Im Moment kann jeder das beanspruchen. Deshalb ist es am Ende auch eine nicht wirklich etwas aussagende Bezeichnung.
Das heißt, Sie würden sagen, es ist gar kein wichtiger Begriff. Sollen wir auf die Mitte der Gesellschaft als politischen Begriff verzichten?
Könnte man machen. Also wir sind eine Gesellschaft. Früher hat man das bezeichnet, weil man früher Extreme wirklich als kleinere Prozentzahlen so am Rande hatte. Um da den Kontrast deutlich zu machen, hat man gesagt, wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind eine Volkspartei und solche Geschichten. Ich meine, als die AfD noch frisch war, gab es Initiativen wie Kleiner 5, also die AfD unter 5% halten. Jetzt haben wir in manchen Bundesländern über 30% und auf Bundesniveau weit über 20% stabile Werte, also das in wenigen Jahren. Und diese Menschen beanspruchen auch die Mitte. Und deshalb ist das nicht mehr wirklich aussagekräftig, diese Bezeichnung. Es geht auch da sehr oft darum, wieder Menschen auszuschließen, auszugrenzen. Und wir spielen das gleiche Spiel jetzt nur mit anderen Begriffen und auf einer anderen Ebene. Und davon bin ich auch ein bisschen müde und satt, um ehrlich zu sein. Und als Sie bei der Einführung von Zustrom gesprochen haben, ich hatte auch meine Schwierigkeiten vor über 20 Jahren, als wir von Einwanderung, sind wir ein Einwanderungsland. Dann hat man eher von Zuwanderung gesprochen. Also diese begrifflichen Spielchen, die aber am Ende immer darauf abzielen, wir sind hier eine deutsche homogene Gesellschaft, sind die Mitte und alle anderen, ob sie nun rechts sind oder Muslime oder Migranten, gehören irgendwie nicht dazu. Das hat uns nicht in den letzten Jahren wirklich vorangebracht und deshalb habe ich so meine Schwierigkeiten, wenn man versucht, daraus ein Label zu machen, weil es nicht funktioniert.
Mich würde interessieren, Sie arbeiten sehr viel zum muslimisch-jüdischen Austausch zur Verständigung in Deutschland. Und im Nachgang des 7. Oktober 2023 gab es in Berlin, und Sie haben sich dazu auch viel geäußert, diverse Demonstrationen, die viel Sympathie für auch die Hamas ausgedrückt haben. Würden Sie auch sagen, dass wir in Teilen der muslimischen, arabischen Community eine Extremisierung erleben?
Ja, also in Teilen dieser Milieus gibt es auf jeden Fall Extremisierung, auch eine Radikalisierung. Und das muss man sich genauer anschauen, beobachten. In der Vergangenheit, nach dem 11. September, insbesondere und auch den Kriegen im Irak, in Afghanistan, in der Auseinandersetzung mit der Al-Qaida und später dann auch des sogenannten Islamischen Staates, haben wir gesehen, dass diese Organisationen es immer wieder geschafft haben, auch junge Menschen, insbesondere junge Menschen aus Europa und eben auch aus Deutschland zu rekrutieren. Ich stelle mir in solchen Situationen in erster Linie die Frage, warum radikalisieren sich oder extremisieren sich Menschen, die hier leben? Also ich will es verstehen und will auch nach meinem Anteil darin suchen, was habe ich hier in meiner Rolle vielleicht als Oberschullehrer verpasst und versäumt oder als jemand, der sich bürgerschaftlich engagiert, versäumt, vernachlässigt. Also es hilft nichts zu sagen, ich sehe da ein Problem, ohne zu fragen, wie ist das zustande gekommen, wo haben wir unsere Anteile darin und was können wir gemeinsam tun. Und bei der Radikalisierung und Extremisierung von auch muslimischen Menschen, die in Deutschland leben, spielt auch die Erfahrung von Diskriminierung, die sie erleiden, eine Rolle, spielt aber auch eine gewisse Perspektivlosigkeit, also das Ankommen in dieser Gesellschaft, dazugehören in dieser Gesellschaft eine Rolle, weil sie das hier nicht finden, suchen sie es anderswo und fallen dann auch in die Arme von Rattenfängern. Und da müssen wir aufklären, bilden, dazwischen gehen und ein besseres Angebot machen für die Menschen, die hier leben. Das betrifft aber einen kleinen Prozentsatz. Also der breite Anteil der muslimischen Communities in Deutschland ist, also wenn man das unbedingt so beschreiben möchte, gut integriert, ist Teil der Mitte, geht zur Schule, geht arbeiten, engagiert sich in Vereinen, fällt nicht weiter auf. Also es liegt an uns, wie wir das Ganze sehen, betrachten, beurteilen, ob wir das Glas halb voll sehen oder halb leer, ob wir uns daran erfreuen, dass die Arzthelferin mit afghanischen Wurzeln liebevoll ist und sich um einen kümmert oder uns darüber aufregen, dass der Taxifahrer mit türkischen Wurzeln wenig Deutsch spricht und zu schnell fährt.
Ihr Buch, das vergangenes Jahr bei Surkamp erschienen ist, heißt Zwischen Hass und Haltung, was wir als Migrationsgesellschaft lernen müssen. Was müssen wir als Migrationsgesellschaft lernen?
In erster Linie müssen wir akzeptieren, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, dass Sie und ich und alle anderen mit all ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden diese Gesellschaft ausmachen, dass das eine Realität ist, dass das eine Wahrheit ist. Und wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen, uns zu verstehen. Wir müssen die Neugierde nochmal in uns wecken und danach suchen. Also ich glaube, das ist das Wesentliche, was wir lernen müssen. Also, dass Vielfalt gut ist und dass Unterschiede nicht immer etwas Schlechtes sein müssen, sondern dass es manchmal auch etwas ist, was eine Irritation auslöst, weil wir es so nicht kannten. Aber das hat dann eher was mit dem zu tun, was wir kennen und was wir nicht kennen und nicht mit dem Objekt und mit unserem Gegenüber. Also das ist auch eine kleine Anleitung zu mehr Selbstreflexion, das Beschäftigen mit sich selbst, ein Appell für mehr Gelassenheit, für Humanismus, für Werte der Demokratie, wo nochmal die Würde des Menschen mehr in Erscheinung tritt. Und immer, wo ich in der Schule oder auch in den Workshops mit Kindern und Jugendlichen oder in den Fortbildungen, ob mit Polizei oder mit Lehrerinnen und Lehrern, diesen Ansatz vorgelebt habe und auch pädagogisch vermittelt habe, ging das auf. Der Mensch hat auch eine Sehnsucht nach mehr freundlicheren und liebevolleren Begegnungen. Also wenn Sie in einer Straßenszene im Auto stehen bleiben und nur jemand mit der Hand gestikuliert, bitteschön, nee, Sie haben Vorfahrt, dann bedankt man sich und freut sich über eine kleine Geste. Wenn man aber irgendwie doll angehupt wird und vielleicht sogar beleidigt wird, ohne dass man es genau hören kann, dann regt man sich auf und geht mit einem negativen Gefühl. Also was wollen wir sein? Wollen wir nett grüßen, lächeln und einem was Gutes wünschen oder uns aufregen, lange hupen und beleidigen und beschimpfen. Und eine Migrationsgesellschaft muss den Umgang miteinander einfach lernen. Im ganz Kleinen bedeutet das auch mehr Nachbarschaft, dass man im Haus einfach mal die Nachbarn kennt. Und nicht nur, weil man ein Paket entgegennimmt, sondern wirklich auch mal fragt, wie es einem geht, was die Kinder machen oder anbietet, mal mit dem Hund Gassi zu gehen. Also alles, was gefühlt alle aus ihrer Kindheit und Jugend kennen, aber jetzt nicht mehr erleben, das müssen wir nochmal lernen. Also, dass man in der Nachbarschaft füreinander da ist, in der Schule und im Sozialraum Schule füreinander da ist, in den religiösen Gemeinschaften füreinander da ist. Also, dass man das Für mehr im Blick hat als das Gegen.
Klingt gut. Ich glaube allerdings, dass wir allein mit Appellen an Freundlichkeit und Demokratie und Menschenliebe den Extremisten auf beiden Seiten, also sowohl islamistische Extremisten als auch rechtsradikale Islamisten, dass wir denen nicht beikommen. Was muss politisch passieren? Und wir sind ja im aufgeheizten Wahlkampfmodus und nicht im gelassenen Nachwahlalltag. Was muss politisch passieren, damit sich wirklich etwas ändert?
Politisch brauchen wir ganz klare Botschaften und auch das Umsetzen von politischen Ideen in die Realität. Also wir müssen von dem politischen Reden auf ein politisches Handeln übergehen. Das wurde in der letzten Zeit nicht vernachlässigt, aber nicht gut verkauft. Erfolge sieht man nicht, politische Arbeit sieht man nicht. Das muss transparenter gemacht werden. Politisch brauchen wir insgesamt eine Transformation, auch eine digitale Transformation, um in der Gegenwart anzukommen in Deutschland. Da gibt es noch enormen Nachholbedarf. Und wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, ob im Bauen, ob in der Schule, ob bei staatlichen Einrichtungen. Also wir müssen klüger mit dem Geld, was Deutschland hat, umgehen. Und da fehlt es zu sehr an Angeboten. Also kaum jemand in Deutschland kann mir 2, 3, 4 Politikernamen nennen, wo man weiß, diese Person steht für dieses Thema und hat in diesem Bereich schon das geleistet und Erfolge erzielt. Wir haben Politiker, die zu allen Themen bei jeder Politshow sprechen können, quasi Alleskönner, und das überzeugt nicht mehr. Wir brauchen Fachwissen, Fachexpertise, wir brauchen eine digitale Transformation der Politik und der Verwaltung und ganz klare Angebote für die einzelnen Bereiche. Das ist aber auch mit Geld und Kosten verbunden. Wenn man nur im Bereich Bildung zum Beispiel einen Unterschied machen wollen würde, wäre das ein Multi-Multi-Milliarden-Programm für die nächsten 10 Jahre. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es da keine signifikanten Verbesserungen geben. Und das ist eine Herausforderung. Also wir sind in einem großen Dilemma. Ich bin froh, kein Politiker zu sein. Ich denke, es ist unheimlich schwer, heutzutage Politik zu machen. Und deshalb müssen da auch wirklich die Mutigsten und die Besten und die Klügsten ran und liefern und leisten, denn es geht um unsere Zukunft.
Vielen herzlichen Dank, Derwish Hisarci, hier heute im quasi vis-à-vis im zweiten Gedanken. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Migration und Mitte sind kein Entweder-Oder, sondern gehören zusammen. Wer anderes behauptet, erzeugt erst die Spaltung der Gesellschaft, die gern so vollmundig beklagt wird. Migrationspakt der Mitte sollte eine Aufforderung sein, Migration als Tatsache der gesellschaftlichen Mitte konstruktiv anzupacken. Mehr für und weniger gegen die sogenannten Fremden, für die Realität der Gegenwart zu denken und zu handeln. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke. Heute mit Derwisch Hisarci, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIGA. Sein Buch Zwischen Hass und Haltung, was wir als Migrationsgesellschaft lernen müssen, ist 2024 bei Surkamp Nova erschienen. Eine Leseempfehlung für ein besseres Miteinander. Sie können uns wie immer direkt schreiben an derzweitegedanke@radio3.de und den Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Danke fürs Mit- und Weiterdenken.